Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Gestohlene Bankdaten bleiben für Deutschland attraktiv, trotz Staatsvertrag mit der Schweiz, sagt Bankenprofessor Peter V. Kunz und wundert sich über Bundespräsidentin Wittmer Schlumpf.
Ich weiß nicht, ob die schweizerische Seite es nicht besser wusste oder aber im schweizerischen Parlament ein bisschen schönfärbrisch die Sache verkauft hat, um den Staatsvertrag unter Dach und Fach zu bringen.
Dann Schluss mit Solidarität. Bayern will gegen den innerdeutschen Finanzausgleich klagen. Schluss mit Wahlversprechen. Frankreichs Präsident Hollande spart nun doch auch beim Mittelstand und den Arbeitern. Bereits für die Olympischen Spiele.
Wenn man als Team auftreten kann, ist es natürlich immer umso besser, weil dann kann man die anderen auch ein bisschen abschrecken.
Die Schweizer Triathletinnen hoffen auf Medaillen und die Athletinnen aus Saudi-Arabien und Katar sind nur schon glücklich, in London dabei zu sein. Um 13 Uhr in der Sommerzeit statt des Tagesgesprächs unsere Serie 20 Köpfe, 20 Ideen für die Schweiz von morgen. Heute die Schreckensvision von Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber. Rendezvous am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Andi Lüscher.
In Syrien versuchen immer mehr Menschen, das Land zu verlassen. Allein gestern Abend seien mehr als 500 Personen in die Türkei geflohen, berichtet die dortige Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den Geflohenen seien auch Mitglieder der syrischen Armee. Nach Angaben der UNO ist die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei inzwischen auf rund 40.000 gestiegen. Weitere gut 70.000 Menschen sind nach Jordanien, Libanon und Irak geflohen. In der syrischen Hauptstadt Damaskus gehen die Kämpfe weiter. In der Nacht hätten Regierungstruppen auch mit Helikoptern angegriffen, meldet die Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Das syrische Staatsfernsehen seinerseits meldete, die Regierungstruppen seien gegen Terroristen vorgegangen. Eine Untersuchungskommission des amerikanischen Senats erhebt schwere Vorwürfe gegen die britische Bank HSBC. Die Bank habe ihren Kunden über Jahre geholfen, fragwürdige Gelder in die USA zu verschieben. Es handelt sich um Milliardenbeträge etwa aus Mexiko oder Saudi-Arabien. Die Senatoren kritisierten auch die amerikanische Aufsichtsbehörde. Sie habe sich zu wenig um das Problem Geldwäscherei gekümmert. Die Bank HSBC steht auch in Frankreich unter Druck, weil sie unversteuerte Gelder nach Genf transferiert haben soll. Beim Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer ist der Gewinn im ersten Halbjahr um 13% zurückgegangen, auf 80 Millionen Franken. Der Umsatz stieg leicht auf knapp 1,9 Milliarden Franken. In Asien und Amerika habe sich das Geschäft besser entwickelt, teilt Georg Fischer mit. Hingegen hätten die Schwierigkeiten in der Eurozone die Nachfrage auf dem europäischen Markt gedämpft. Der Genfer Warenprüfkonzern SGS hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 13% gesteigert, auf 2,6 Milliarden Franken. Der Reingewinn sank leicht auf 245 Millionen Franken. Die Warenprüfung überwacht Echtheit und Qualität der Markenprodukte. Dazu zählen unter anderem hygienische Standards und die Kontrolle von Rohmaterialien. Dieses Geschäft boomt seit der Ausweitung des weltweiten Handels. Behinderte Menschen können nicht unbegrenzt Ergänzungsleistungen beanspruchen für die Pflege und die Betreuung zu Hause. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Es beurteilte den Fall eines invaliden Mannes aus dem Kanton Schwyz, der bei seinen Eltern lebt. Ihm hatte die kantonale Ausgleichskasse die Ergänzungsleistungen gestrichen, weil die jährliche maximale Unterstützung von 90.000 Franken erreicht war. Der Mann hatte argumentiert, bei einem Heimaufenthalt würden die Sozialversicherungen sämtliche Kosten übernehmen. Das Bundesgericht befand aber, daraus lasse sich nicht ableiten, dass Ergänzungsleistungen für die Pflege zu Hause unbegrenzt seien. Händler in der Schweiz verkaufen mehr Motorräder und Roller als im Vorjahr, trotz durchzogenen Wetters. Die Vereinigung Moto Swiss teilt mit, es seien im ersten Halbjahr über 29.000 Fahrzeuge neu zugelassen worden, 4,5% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Begründet wird der Anstieg damit, dass viele Händler ihre Preise gesenkt hätten, damit sie mit den Angeboten aus dem Euroraum konkurrieren könnten. Die Busch- und Waldbrände auf Sardinien haben jetzt auch den Süden der italienischen Insel erreicht. Wegen der anhaltenden Hitze brachen westlich der Hauptstadt Cagliari neue Feuer aus. Auch in einem Nationalpark brennt es, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA schreibt. Dort waren vor 5 Jahren bereits tausende Hektar Land durch Brandstiftung zerstört worden. Die Waldbrände auf den kanarischen Inseln Teneriffa und La Palma sind ebenfalls noch nicht unter Kontrolle. Laut spanischen Medienberichten mussten rund 200 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Im Stadtzentrum von Istanbul hat die Feuerwehr den Brand in einem Hochhaus unter ihre Kontrolle gebracht. Der Brand war im 150 Meter hohen Wohn- und Geschäftsgebäude Polat Tower nahe des Geschäftsviertels ausgebrochen. Türkische Fernsehsender zeigten Bilder, auf denen mehrere brennende Stockwerke zu sehen waren. Aus dem Gebäude stiegen dichte schwarze Rauchwolken auf. Wie es hieß, wurden mehrere hundert Personen evakuiert. Es liegen derzeit keine Angaben über Verletzte vor. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Im Verdacht steht eine kaputte Klimaanlage, hieß es von Behördenseite.
12.36 Uhr. Wir sagen hier gleich, warum es sich für Deutschland auch in Zukunft lohnt, Schweizer Bankkundendaten zu kaufen. Wir zeigen, dass es im Kleinen ist wie im Großen. Deutschland mag nicht für Griechenland zahlen und das reiche Bayern nicht für ärmere Bundesländer. Dann das Rendezvous mit Andy, 44, aus Florida.
Name's Andy, from Florida, 34 years old, per Army. And I'm a contractor.
Früher war er Soldat, jetzt macht er ein Geschäft mit dem Krieg in Afghanistan. Und um eins geht's hier um eine Gedankenspielerei. Was, wenn niemand mehr Schweizer werden will?
Für was soll ich mich einbürgern lassen?
Alle, die in der Schweiz geboren worden sind oder länger als 5 Jahre hier leben, werden von Gesetzes wegen automatisch eingebürgert.
Ich will aber gar nicht Schweizerin werden.
Tut mir leid, das Gesetz sieht es so vor.
In unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen, heute Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber. Dies und mehr nach den Börsendaten und erfreulichen Wetteraussichten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6209 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2008 gehandelt, der Dollar zu 97,71 Rappen. Das Wetter. Heute ziehen über die Nord- und Ostschweiz ausgedehnte Wolkenfelder. Am Nachmittag kann es besonders an den östlichen Alpen auch etwas Regen geben. Sonst ist es meist sonnig. Die Temperatur steigt im Norden auf rund 23 Grad, im Süden sowie im Wallis auf maximal 28 Grad. Morgen Mittwoch scheint die Sonne und es wird mit 25 bis 29 Grad erneut warm. Der Donnerstag ist es am Vormittag noch oft sonnig, am Nachmittag entstehen vor allem an den Bergen Gewitter. Die Temperatur erreicht 25 bis 28 Grad.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ja, deutsche Steuerfahnder dürfen weiterhin gestohlene Bankdaten kaufen, trotz dem neuen Steuerabkommen mit der Schweiz. Das hat das deutsche Finanzministerium gestern schriftlich gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Das Finanzdepartement in Bern hat keine Freude an dieser Aussage. Es glaubt aber, dass es mit dem neuen Abkommen gar keinen Sinn mehr mache, gestohlene Bankdaten zu kaufen. Auch daran sind Zweifel angebracht, wie Oliver Washington herausgefunden hat.
Ein wenig wider Willen bestätigt Mario Thur, der Mediensprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, dass die Deutschen im Steuerabkommen kein Verbot für den Kauf von gestohlenen Bankdaten sehen, fügt dann aber bei:
Das ganze Abkommen ist ja darauf angelegt, dass eben dann ab Inkrafttreten Steuerehrlichkeit besteht und dass deshalb gar keinen Grund oder auch keinen Nutzen gibt, solche CDs überhaupt zu kaufen.
Also, sollte das Abkommen dereinst in Kraft treten, erübrige sich der Kauf von gestohlenen Bankdaten eh. Peter Viktor Kunz widerspricht. Der Professor für Steuerrecht an der Uni Bern glaubt zwar, dass der Kauf von gestohlenen Bankdaten weniger vorkommen werde, er sieht in gewissen Fällen darin aber durchaus einen Sinn.
Weil zumindest nach wie vor ein Interesse, beispielsweise im Hinblick auf die Aufspürung von Steuerdelinquenten, Sinn machen könnten, die vor dem Inkrafttreten ihre Kundenbeziehungen aus der Schweiz auslagern.
Um Deutsche, die ihr Geld also jetzt aus der Schweiz abziehen und dieses noch vor Inkrafttreten des Abkommens in einem anderen Land verstecken, um solche Steuerflüchtlinge zu jagen, würde auch in Zukunft der Kauf von gestohlenen Bankdaten Sinn machen. Peter Viktor Kunz erwähnt einen zweiten Bereich. Konkret, deutsche Steuerzahler, die in Zukunft, also nach dem Inkrafttreten des Abkommens, Einkommen hinterziehen und in der Schweiz verstecken.
In einem solchen Fall macht es tatsächlich nach wie vor Sinn, auch für die deutsche Seite gestohlene Bankkunden-CDs zu erwerben, um eben solchen Fällen nachzuspüren.
Zwar kommt Deutschland mit dem neuen Abkommen leichter zu den Namen von Steuerflüchtlingen. Konkret darf Deutschland pro 2 Jahre in 1000 Fällen zu erleichterten Bedingungen ein Amtshilfegesuch stellen. Aber diese Zahl sei sehr tief und könnte auch mal erschöpft sein, kritisieren in Deutschland SPD-regierte Bundesländer. Dann könnten gestohlene Bankdaten durchaus weiterhelfen, um Steuerflüchtlinge aufzuspüren. Gleicher Meinung wie Peter Viktor Kunz ist auch Thomas Koblenzer. Er ist Anwalt mit einer Kanzlei in Düsseldorf und in Zürich und betreut vermögende Deutsche, die ihr Geld in der Schweiz haben. Würde Deutschland auch in Zukunft gestohlene Bankdaten kaufen, würde dies zwar die Beziehung zur Schweiz belasten, für Deutschland könne es aber auch in Zukunft Sinn machen, um Steuersünder aufzuspüren.
Wenn Sie das fiskalistisch betrachten, macht das durchaus Sinn, weil eben der Fahndungsdruck tatsächlich auch Erfolg zeitigt. Viele Leute machen Selbstanzeigen und versuchen dann die Steuern nachzubezahlen. Es ist natürlich eine andere Frage, was das diplomatisch bedeutet. Vor dem Hintergrund kann man das eigentlich nicht empfehlen.
Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen dürfte an den Aussagen dieser beiden Experten keine Freude haben. Nachdem Deutschland bekannt gegeben hat, dass es im Abkommen kein Verbot für den Kauf von gestohlenen Bankdaten sieht, droht auch das zweite Versprechen des Bundes in sich zusammenzubrechen, dass der Kauf von solchen Bankdaten eh keinen Sinn mehr mache. Das alles wirkt wenig vertrauensfördernd, sollte es in der Schweiz noch zu einer Volksabstimmung über das Abkommen mit Deutschland kommen.
Oliver Washington. Wir bleiben beim Thema Deutschlands und dem Thema Finanzen. Die da unten im Süden machen nichts und wir müssen dafür bezahlen. Diese Kritik hört man häufig in Ländern wie Deutschland, wenn es um milliardenteure Rettungsmaßnahmen für Griechenland oder Portugal geht. Die gleiche Kritik gibt es aber auch innerhalb Deutschlands. Die Regierung von Bayern hat eben entschieden, den internen deutschen Finanzausgleich vor dem obersten Gericht anzufechten. Motto: Die da oben im Norden machen nichts und wir müssen dafür bezahlen. Kaspar Selg in Berlin über die innerdeutsche Spardebatte.
Über 7 Milliarden Euro zahlen die 4 reichsten deutschen Bundesländer jährlich an die 12 ärmeren Bundesgenossen. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg helfen so etwa dem hochverschuldeten Nordrhein-Westfalen, aber vor allem auch den finanzschwachen Stadtstaaten wie Bremen und vor allem Berlin. Bayern allein zahlt dieses Jahr fast 4 Milliarden an den internen Finanzausgleich und findet das überhaupt nicht lustig. Speziell nicht, wenn es um Berlin geht, das weitaus am meisten Geld bekommt und dessen Bürgermeister Wowereit die triste Finanzlage seines Stadtstaates kokett mit «arm, aber sexy» umschreibt. Der bayerische Finanzminister Markus Söder mag so etwas nicht mehr hören.
Was die Griechen können, das werden die Berliner ja hoffentlich auch schaffen. Jedes Land muss für sich selber sorgen, in einer einheitlichen Zone in Europa, muss dafür sorgen, Schulden abzubauen und Wachstum zu generieren. Dann muss das, was für Griechenland gilt, beispielsweise auch für ein Bundesland Berlin gelten.
Wenn man von Athen verlange, dass halt gespart werden müsse, bis Einnahmen und Ausgaben wieder zusammenpassen, dann müsse das auch in Berlin gelten. Nur ist das mit dem Sparen halt auch in Berlin und Bremen nicht ganz so einfach. Söders Kollegin in Bremen, Finanzministerin Caroline Linnert, regt sich ziemlich auf im Interview beim Deutschlandradio. Es werde ja bereits gespart, ohne Ende.
Wir können ja beweisen, dass wir mit unseren Standards in allen Bereichen, bei der Polizei, bei der Wissenschaftsförderung, bei der Justiz, überall am unteren Ende liegen.
Aber es gäbe halt sehr viele Ausgaben, um die man schlicht nicht herumkomme. Die großen Städte hätten nun mal mehr Arbeitslose zu unterstützen als bayerische Dörfer. Und die bundesweiten Vorschriften über die Arbeitslosenentschädigung, über den Ausbau der Kindertagesstätten und so weiter, könne man ja nicht einfach missachten. Am Schluss gelte in Deutschland eben wirklich dasselbe wie in Europa. Wenn die Stärkeren, die Schwächeren, von denen sie ja in vielerlei Hinsicht auch profitierten, nicht unterstützten, dann schade das allen gemeinsam.
Die Entsolidarisierung in Deutschland und Europa wird am Ende alle fressen und auch die Bayern erwischen.
Giftet man in Bremen und überlegt eine Gegenklage.
Kritische Beobachter in Frankreich reiben sich die Augen, wenn sie hören, was der neue Präsident François Hollande alles versprochen hat und weiterhin verspricht. Er will den Staatshaushalt sanieren, Arbeitslosen eine Stelle bieten und er nennt die Entlassungen bei Peugeot Citroën inakzeptabel. Eine Sondersession des französischen Parlaments holt Hollande nun auf den Boden der Realität zurück. Aus Paris, Rudi Meder.
Die Franzosen genießen nicht nur die 35-Stunden-Woche, sie haben auch das Privileg, dass Überstunden von den Steuern befreit sind. Ärmel hochkrempeln und mehr arbeiten, travailler plus pour gagner plus, das war bisher das Motto der Nation. Diese Regelung erlaubt es vielen, ihr Salär am Monatsende aufzurunden. Doch damit soll nun Schluss sein. Der neue Finanz- und Wirtschaftsminister Pierre Moscovici hält die Steuerbefreiung für ungerecht.
Nous assumons complètement ici au gouvernement et dans la majorité cette suppression qui, je le pense, est à la fois, encore une fois, économiquement efficace et socialement juste.
Die Abschaffung dieser Steuerbefreiung dränge sich auf. Es geht doch nicht an, Überstunden zu fördern, während 10% der aktiven Bevölkerung einen Job suchten. Der Staat erhofft sich von der Maßnahme mehr Einnahmen in Milliardenhöhe. Das Dumme ist nur für Hollande, diesmal werden nicht die Reichen zur Kasse gebeten. Die Opposition legt sogleich den Finger auf diesen wunden Punkt. Es sind doch die Arbeiter und die Angestellten, die Überstunden machen, meint der ÖMP-Abgeordnete Christian Jacob. Und Gilles Carrez, Finanzpolitiker der Oppositionspartei.
Il y a une sorte de fiction à dire qu'on ne touche que les familles très aisées parce que on.
Es ist eine Fiktion zu sagen, man packe nur die Reichen. Die Erhöhung der Vermögensteuer für Reiche bringt dem Staat 2,3 Milliarden. Die Besteuerung von Überstunden jedoch 4,2 Milliarden. Rechnen Sie selbst. 2,3 Milliarden für die Reichen, 4,2 für die Benachteiligten.
Donc 2 Milliarden 3 d'un côté pour les plus aisés et 4 Milliarden 2 pour des gens modestes.
Ursprünglich wollten die Sozialisten die Besteuerung von Überstunden rückwirkend auf Anfang Januar einführen. Doch nach heftigen Protesten sind sie zurückgekrebst. Die konservative Zeitung Le Figaro verballhornt bereits Hollandes Wahlkampfslogan «Le changement c'est maintenant», «Die Wende ist jetzt». Mit diesem Schlachtruf war Hollande im Wahlkampf durchs Land gezogen. Le Figaro titelt nun «Les impôts c'est maintenant», «Die Steuern, das ist jetzt».
Zwölf Minuten vor eins, Sie hören Rendezvous. Die Olympischen Spiele in London, sie beginnen Ende nächster Woche. 102 Sportlerinnen und Sportler werden die Schweizer Farben vertreten. Der olympische Wunschtraum der meisten Athletinnen und Athleten ist wohl der Platz auf einem Podest, eine Medaille um den Hals. Für die Triathletin Daniela Ruf geht schon an der Startlinie ein Traum in Erfüllung. Der Traum einer Kämpferin, die zuletzt viele Niederlagen einstecken musste. Bert Sprecher sprach mit ihr.
Daniela Rief kennt mittlerweile beide Seiten des Spitzensports. Die erfolgreiche, sie wurde einst Juniorenweltmeisterin oder gewann vor 2 Jahren eines der wichtigsten Rennen der Triathlon-Saison. Danach der Absturz, die dunkle Seite. Eine mysteriöse Magen-Darm-Krankheit machten die 25-Jährige 2 Jahre lang zur Zuschauerin. Und nun scheinen die Sorgen vergessen und Daniela Rief erhielt einen Startplatz im Olympischen Rennen.
Ja, also ja, natürlich in diesem Jahr schon einiges durchgemacht, auch mit letztem Jahr. Und dass ich jetzt gleich gehen kann ans Spiel, habe ich eigentlich nicht mehr gerechnet vor ein paar Wochen. Und von dem her ist wirklich so, ich freue mich sehr drauf.
Der Startplatz eigentlich ein Geschenk des Verbandes. Denn Daniela Rief erreichte wegen der gesundheitlichen Probleme die Vorgaben für die Selektion nicht. Nun wird sie als Helferin der Teamleaderin und Medaillenfavoritin Nicola Spirig eingesetzt.
Es ist so, dass wir eigentlich wie ein Team sind. Also das heisst, Nicola ist klar die Favoritin und sie hat auch sehr grosse Chancen, Medaillen zu machen. Ich denke, wenn man eben als Team auftreten kann, ist es natürlich immer umso besser, weil dann kann man die anderen auch ein bisschen abschrecken.
Ihre Aufgabe, Nicola Spirig, vor allem auf der Radstrecke im Windschatten zu schützen und sie an die Spitze zu führen. Ein Kraftakt, welcher Daniela Rief dann wohl um alle Medaillenchancen bringen wird. Damit kann sie leben. Wichtiger für sie, es geht wieder aufwärts. Denn die Krankheit konnte sie weniger schnell akzeptieren.
Es war extrem her, weil ich zum Teil wirklich Tag hatte. Also ich war fit, aber hatte Tag, bin aufgewacht, so müde gewesen und habe dann gedacht, okay, gang jetzt gleich Schwimmtraining, bin hergefahren. Bin so müde gewesen, bin wieder heimgefahren, weil ich es nicht geschafft habe, ins Pool zu schwimmen. Also so eine Müdigkeit, vor allem als Spitzensportler, wo man eigentlich in einem fitten Körper lebt, so eine krasse Müdigkeit zu erleben und eben so eine Übelkeit und so eine Trägheit, ist natürlich extrem hart. Also man kommt sich fast gefangen vor im eigenen Körper und mit dem Schlag kommen, das ist sicher nicht einfach.
Nun aber kann sie wieder lachen und ihr Ehrgeiz stachelt sie an, zurückzukehren an die Spitze, dort, wo sie schon einmal war.
Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich jetzt wieder parat. Also ja, ich sehe keinen Grund, was mich jetzt noch zurückhalten soll.
Einen Grund gibt es noch, nämlich ihre Aufgabe bei Olympia, Nicola Spirig zu helfen. Nach den Spielen kann sie dann aber wieder ihr eigenes Glück suchen.
Bert Sprecher über Daniela Rief, eine von 30 Frauen in der Schweizer Olympiadelegation. Frauen bei Olympia, für uns das Normalste auf der Welt, in Saudi-Arabien Thema für ein monatelanges Gezerre. Erst kam es wie immer überhaupt nicht in Frage, eine Frau zu schicken. Dann durfte es doch eine Springreiterin sein, aber die verpasste die Qualifikation. Doch nun lenkt nach Brunei und Katar als allerletztes Land der Welt auch das erzkonservative Königreich Saudi-Arabien ein. Eine Läuferin und eine Judoka sollen als erste saudische Frauen mitmachen dürfen. Das lange Hin und Her zeigt, wie unglaublich schwer sich das Land immer noch mit den Frauen tut. Fredrik Steiger berichtet.
Auf den Podestplätzen wird man die 800-Meter-Läuferin Sarah Attar nicht finden. Dennoch ist die 17-jährige Saudi-Araberin schon jetzt begeistert über ihre Olympiateilnahme.
A big inspiration for participating in the 2012 Olympics for me is being one of the first women for Saudi Arabia to be going. It's such a huge honor and I hope that it can really make some good strides for women over there to get more involved in the sport.
Erstmals als saudische Frau dabei zu sein, das sei inspirierend. Falls jemals der Trostspruch für Verlierer, dabei sein ist wichtiger als gewinnen, zutraf, dann jetzt für Sarah Attar und ihre Landsfrau, die Judoka Wotschan Sharkani. Die beiden Frauen reisen mit strikten Auflagen der Behörden nach London. Islamisch gekleidet müssen sie auftreten, begleitet stets von einem männlichen Behüter, und sie dürfen während der Spiele selbstredend keinerlei Kontakt mit Männern haben. Doch immerhin, sie sind dabei, der Bann ist gebrochen. Vom ganz großen Durchbruch mag jedoch die junge saudische Journalistin Ebtihal Mubarak nicht sprechen.
The main issue is we don't have physical education for girls, for women in Saudi Arabia too. So it's more than the Olympic Games.
Olympia sei zwar ein Signal, doch viele Benachteiligungen blieben. Noch immer werde Mädchen und Frauen an öffentlichen Schulen der Sportunterricht verweigert.
You have stadiums, you have football courts, you have all sports equipment and facilities, but all are for men and boys.
Es gebe in ihrer Heimat hervorragende Sportanlagen, Stadien, Turnhallen, doch sie seien allesamt Männern vorbehalten. Sie selber schrieb zwar schon viele fundierte Artikel über Fußball, ein Spiel anschauen im Stadion durfte sie noch nie. Während das gesellschaftlich ebenfalls konservative Nachbarland Katar die erstmalige Teilnahme von Frauen an Olympischen Spielen stolz inszeniert und bei der Eröffnung eine Frau die Nationalflagge tragen lässt, druckst Saudi-Arabien herum, will seine Sportlerinnen keinesfalls ins Schaufenster rücken. Die Regierung tue sich noch immer schwer mit den Frauen, sagt Hatun Al-Fassi. Sie ist Geschichtsprofessorin und die prononcierteste Frauenrechtlerin im Land.
The political leadership is giving women the space and supporting it.
In Katar fördere die oberste Führung, die Herrscherfamilie Al-Thani, angeführt von der Lieblingsfrau des Emirs, Sheikh Amotsa, Frauen ganz gezielt. Deshalb habe es innerhalb weniger Jahre einen enormen Wandel gegeben. In Saudi-Arabien hingegen sei Frauenförderung definitiv keine Priorität. Eine verunsicherte Führung hat Angst, den Zorn der Konservativen zu erregen, falls sie sich engagieren würde.
There are priorities for the state, for the government. Women are not a priority, usually.
Zwar gilt der greise König Abdullah als Förderer von Frauenanliegen. Die moderaten Fortschritte der letzten Jahre sind ihm zu verdanken. Doch Hatun Al-Fassi moniert.
We point out what is lacking and how long this process will take if we keep on at this speed.
Fahren wir im bisherigen schleppenden Tempo fort, kommen wir nie ans Ziel. Sie ist überzeugt.
I'm sure that the young generation is not going to wait as long as we have waited.
Die jungen saudischen Frauen seien nicht mehr bereit, ewig zu warten auf die Gleichberechtigung. Frauen wie Läuferin Attar oder die Journalistin Mubarak machen zunehmend Druck.
Musik. Seit bald 11 Jahren, seit dem Oktober 2001, seit die USA in Afghanistan eingegriffen haben, ist dort Krieg. Heute sind immer noch Zehntausende von ausländischen Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Und wer nun denkt, diese Truppen würden ihre Basen selber bauen, ihre Fahrzeuge und ihre Panzer selber warten oder ihre Mahlzeiten selber kochen, der irrt. All diese Arbeiten sind ausgelagert an private Auftragnehmer, sogenannte Contractors. Und dieses Contracting-Business ist das ganz dicke Geschäft im Afghanistan-Krieg. Karin Wenger hat einen Contractor auf der afghanischen Militärbasis Bagram getroffen.
Name's Andy. I'm from Florida, 34 years old, prior Army, and I'm a contractor.
Ich heiße Andy, bin aus Florida, 34 Jahre alt. Früher war ich Soldat, jetzt privater Auftragnehmer. Dunkle Sonnenbrille, Millimeter Kurzhaarschnitt, Ziegenbart, neben sich die schusssichere Weste und der Helm. Auch ohne Waffe wirkt Andy immer noch wie ein Soldat. Er sitzt vor einer Cola im Burger King am Disney Drive in Bagram, einer der größten Militärbasen in Afghanistan. Hier hört Afghanistan auf und Amerika beginnt mit seinen Fitnesscentern, Pickups und Fastfood-Restaurants. Und hier, mitten zwischen den amerikanischen Soldaten, fühle er sich wohl, sagt Andy. Mit 20 hat er die Universität verlassen, um Soldat zu werden.
It was boring to me. I wanted an adventure in my life, a change, and the army gave it to me.
Schule war langweilig. Ich wollte Abenteuer, etwas erleben. Deshalb ging ich zur Armee. Balkan, Südkorea, Deutschland, Irak. Das waren seine Stationen als Soldat. In Deutschland lernte er seine Frau kennen, mit der er 7 Kinder hat. Im Irak brach er sich den Rücken, nicht im Krieg, sondern beim Sport. Das sei das Ende seines Soldatenlebens und der Beginn als Auftragnehmer gewesen, sagt er.
Even when I was in the army still, they had contractors always.
Die Armee arbeitet immer mit Auftragnehmern. Meine erste Erfahrung mit ihnen war im Balkan. Sie machten alles für uns, unterhielten unsere Fahrzeuge, unsere Kantinen. Es ist ein interessanter Job. Du bist nicht an der Frontlinie, aber du kümmerst dich um die Jungs und trägst dazu bei, dass die Welt eine bessere wird, sagt Andy, der glaubt, dass alle Afghanen glücklich seien über die ausländischen Truppen im Land. In den vergangenen Jahren wurde der Krieg zunehmend privatisiert. Heute arbeiten mehr private Auftragnehmer in Afghanistan als amerikanische Soldaten, nämlich 113.000 im Vergleich zu 90.000 amerikanischen Soldaten. Es sind Amerikaner wie Andy, aber auch Nepalesen, Filipinos oder Afghanen. Sie sind die Lebensader der ausländischen Soldaten, Botschaften und Hilfsorganisationen. Sie verteilen Post, koordinieren Flüge, flicken Computer, führen Waschsalons, arbeiten als private Bodyguards. Milliardengeschäfte. Nicht immer saubere, heißt es in einer Studie von 2011 des amerikanischen Kongresses. Darin steht, dass Amerika in den vergangenen Jahren 200 Milliarden Dollar in den Kriegen im Irak und Afghanistan an private Auftragnehmer gezahlt habe. 30 bis 60 Milliarden davon seien von den Auftragnehmern verschwendet oder in private Taschen abgezweigt worden. Das ist so viel wie die gesamten Hilfsgelder, die in den vergangenen 10 Jahren nach Afghanistan geflossen sind. Eine haltlose Behauptung, kontert Andy die Studie seiner Landsleute.
A lot of people look down on us and frown on us because they think we're out here just trying to abuse a system.
Viele verachten uns, weil sie glauben, wir nutzen das System aus, aber das stimmt nicht. Ich bin hier, um meinem Land zu dienen und ich koste den amerikanischen Steuerzahler weniger, als wenn dieser einen Soldaten finanzieren muss. Der ehemalige Soldat Andy, der keine Ausbildung abgeschlossen hat, verdient in Afghanistan 250.000 Dollar im Jahr. Er arbeite mit dem Geheimdienst, sagt er vage. In den Hauptquartieren der privaten Auftragnehmer scheint man höchst besorgt zu sein, dass Informationen zu den Arbeitsverhältnissen, den Gewinnen und Verlusten der Firmen nach außen dringen könnten. Kaum bekannt ist zum Beispiel, dass im vergangenen Jahr 430 Angestellte von amerikanischen Firmen in Afghanistan ums Leben kamen. Das waren mehr tote Auftragnehmer als tote amerikanische Soldaten. Andy sagt, er habe keine Angst, auch wenn er bereits hunderte von Raketen- und Bombenangriffen erlebt und überlebt habe.
I've lived in war zones for over 10 years.
Ich arbeite seit 10 Jahren in Kriegsgebieten. Ich mache das, damit ich meiner Familie eine sichere Zukunft garantieren kann. Solange ich das nicht erreicht habe, werde ich nicht sterben. Andy will weitere 2 Jahre in Afghanistan bleiben. Dann ziehen die Truppen ab und er wird sich den nächsten Krieg suchen.
Gleich eins, Zeit für Walter Leimgruber und seine Warnung, wie die Schweiz der Zukunft aussehen könnte. Zuerst aber Fakten aus dem Hier und Jetzt, die Schlagzeilen des Mittags mit Andy Lüscher.
In Syrien versuchen immer mehr Menschen, das Land zu verlassen. Allein gestern Abend sind laut Medien mehr als 500 Personen in die Türkei geflohen. Laut der UNO sind bisher über 110.000 Personen aus Syrien geflohen. In der Schweiz können behinderte Menschen nicht unbegrenzt Ergänzungsleistungen beanspruchen für die Pflege und die Betreuung zu Hause. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul hat die Feuerwehr den Brand in einem 150 Meter hohen Wohn- und Geschäftsgebäude unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde offenbar niemand.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.